Breitbandbesprechung.
Das Stichwort Ferguson ist in den Medien und Meinungen schon gefallen. Wir haben schon darüber berichtet, Markus. Aber wann hast du das erste Mal von den Ereignissen gelesen?
Ich kann es jetzt gerade sagen, zeitmäßig nicht genau festmachen, aber relativ früh. Also gleich als bekannt wurde, dass da ein Amerikaner, ein schwarzer Teenager in den USA erschossen wurde von einem weißen Polizisten. Und das ist das angeblich, dass er wehrlos gewesen sein soll. Da habe ich gleich sozusagen am Anfang davon gehört. Und das lief in meiner Filterbubble, also bei mir auf Twitter, auch relativ groß, sodass ich mich schon schnell gefragt habe, wann wird denn das in Deutschland auftauchen? Und das dauerte dann nochmal so 4 oder 5 Tage, bis das hier ankam.
Und das ist nämlich der Punkt, warum hier auch eine Diskussion oder nicht hier, sondern weltweit auch eine Diskussion entstanden ist, wie Algorithmen eigentlich funktionieren. Also wieso weißt du davon schon ziemlich früh und der Rest der Welt erst ziemlich spät? Und wie manipulieren oder beeinflussen Algorithmen unsere Wahrnehmung? Gerade in solchen Konfliktsituationen stellt sich die Frage besonders.
Weil das ja auch dann gesellschaftliche Auswirkungen hat. Also weil Demokratie und Teilhabe ja genau darauf basiert, alle haben dieselben Informationen immer zur Verfügung. Aber was passiert dann, wenn es halt mal nicht sichtbar ist oder vielleicht sogar absichtlich zurückgehalten werden muss oder man den Unterschied gar nicht erkennt?
Wer filtert also nach welchen Kriterien? Wer schließt wen aus? Wer diskriminiert wen? Diskriminieren Algorithmen sogar ganze Bevölkerungsschichten? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserer Kollegin Maike Love, die zu uns ins Studio gekommen ist. Hallo Maike.
Hallo.
Die Ereignisse von Ferguson werden zum Beispiel auf Twitter und Facebook unterschiedlich stark reflektiert, meint zum Beispiel Zeynep Tufekci, Techniksoziologin an der University of North Carolina.
Sie beschreibt zum Beispiel, dass die Proteste und der Umgang damit schnell bei Twitter relevant wurden, in Facebook aber viel später ankamen, die Reaktionszeiten beider sozialer Netze also unterschiedlich waren.
Zeynep Tufekci fragt sich in ihrem Text, was ohne Twitter gewesen wäre, hätte es Ferguson durch die algorithmischen Filter von Facebook geschafft. Maike, wie unterschiedlich sind denn die Algorithmen von Twitter und Facebook beispielsweise?
Naja, so genau weiß das halt natürlich insofern keiner, als dass das ja proprietäre Software ist, nicht öffentlich. Und insofern gibt es so einige Dinge, die man sicherlich weiß und sagen kann darüber, wie die Algorithmen funktionieren. Andere weiß man dann einfach nicht. Also den Vorwurf, dass Facebook sehr viel langsamer war jetzt als Twitter, ist von der TechCrunch-Journalistin Sarah Parris direkt am nächsten Tag widerlegt worden, beziehungsweise sie meinte, dass sie ihn widerlegt hat. Also man kann sicher sagen, es gibt Unterschiede darin, wie Facebook oder Twitter funktionieren. Die Größe der Plattform ist unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Nutzergruppen. Die Verwendungszwecke, auch wofür die Plattformen genutzt werden, sind auch unterschiedlich. Also Twitter eher von professionellen Nutzern, Nachrichtenprofis, auf eine mobile Nutzung optimiert und Facebook vielleicht mehr ein bisschen Richtung Unterhaltung. Das wirkt natürlich alles auf die Algorithmen mit ein.
Was wir auf jeden Fall wissen, ist, jeder Nutzer sieht etwas anderes. Stichwort Personalisierung. Stichwort Filterbubble. Wie setzt sich das Bild der Welt denn in den eigenen sozialen Netzwerken zusammen? Welche Unterschiede, Gemeinsamkeiten gibt es da?
Also es ist sicherlich so, bei Facebooks Newsfeed-Algorithmus und auch bei anderen kann man halt irgendwie sehen, die orientieren sich daran, was die Nutzer bisher präferiert haben. Also mit wem man befreundet ist, wem man folgt, von wo aus man nutzt. Also es heißt dann halt Affinity, Weight und Freshness der jeweiligen Posts spielen dann da eine Rolle. Das Ziel ist natürlich immer das Gleiche, nämlich dass man halt sagt, man stellt die relevantesten Informationen für Nutzer zusammen. Und das ist natürlich auch bei Twitter dann wieder ähnlich. Also auch da Location, wem folgt man, bisherige Interaktionen und so weiter spielen da eine Rolle. Was man aber sicherlich wissen muss und was natürlich im Zentrum dieser ganzen Diskussion steht, ist, was wir sehen, sind im Endeffekt aufbereitete Daten. Also immer schon eine Interpretation dessen, was alle Leute, denen wir folgen oder mit denen wir befreundet sind, was die posten. Und das ist im Endeffekt vielen Nutzern nicht bewusst, das mag uns jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, aber eine aktuelle MIT-Studie hat halt gezeigt, dass knapp 2/3 aller Facebook-Nutzer und darunter waren dann auch graduierte Studenten, dass denen eben nicht bewusst war, dass Facebook nicht alle Nachrichten von ihren Freunden tatsächlich auch anzeigt. Also, dass der Newsfeed in dem Sinne dann verändert wird. Und das hat natürlich folgende Konsequenz am Ende. Günter Haack schreibt das auf Zeit Online in einem Artikel auch ganz richtig. Es gibt in sozialen Netzwerken nicht das eine Ferguson, weil das ist ja Grund dessen, warum wir hier halt irgendwie sprechen, sondern es gibt ein Ferguson pro Nutzer. Das heißt, die Datenströme verschiedener Nutzer sind nicht zu jedem Zeitpunkt dann tatsächlich miteinander in Deckung zu bringen. Und das führt dann am Ende natürlich zu einer Fragmentierung von Öffentlichkeiten.
Die Algorithmen, die unsere sozialen Netzwerke sortieren, sind also ein zweischneidiges Schwert. Einerseits machen sie das überhaupt erst benutzbar, weil sie die Datenmenge irgendwie sortieren und ordnen. Andererseits, du hast gerade schon gesagt, wir wissen sehr wenig über diese Funktionsweise von Algorithmen. Kann man aber zumindest absehen, ob die sich irgendwie verändert haben in der letzten Zeit?
Also erstmal vielleicht auf den ersten Punkt, du hast halt eben gesagt, also richtig schlimm ist das vielleicht gar nicht so sehr, dass es Algorithmen gibt, die in sozialen Netzwerken am Werk sind. Weil schlimm ist nicht, dass es sie gibt, sondern schlimm ist vielleicht halt eher, dass wir eben nicht wissen, wie sie funktionieren, wie du eben auch schon meintest, und dass wir nicht wissen, was sie uns nicht anzeigen. Also Frau Tofici hat ja auch gesagt, das formt im Endeffekt die Diskurse, die wir halt führen. Entscheidet darüber, ob halt ein Thema dann National News in den USA werden oder nicht. Beziehungsweise auch wie schnell. Und das wird halt dann natürlich dann problematisch, wenn wir Social Media als Gatekeeper verstehen. Plus, wenn wir eben nicht genau wissen, wie das Ganze funktioniert, haben wir auch relativ wenig Möglichkeiten einzugreifen. Also die Botschaft ist dann halt, irgendwie jeder seine eigenen Timeline schmiedt. Das heißt, wer Lolcats sät, wird Lolcats ernten. Und wer Ferguson nicht mitbekommt, der ist im Endeffekt selber schuld, weil das eben dadurch beeinflusst wird, wie man halt folgt. Ob das dann tatsächlich so ist und wie man dem dann aktiv selbst gegensteuern kann, ist halt so ein bisschen unklar. Generell kann man halt sagen, es gibt ja immer diese Debatte Big Data. Da sind Algorithmen am Werk, die halt so riesen Datenhaufen bewegen, dass sich das eigentlich unserer Kenntnis entzieht, wie genau das funktioniert. Aber es ist natürlich ganz am Schluss so, wenn Algorithmen am Werk sind, dann sind die ursprünglich dann ja doch Menschen gemacht. Das heißt, sie basieren auf Annahmen und diese Annahmen sind halt natürlich von bestimmten Ideen getrieben und am Ende kommt man dann halt dabei raus, dass man lange darüber streiten kann, ob das Ergebnis, was Maschinen berechnen, was uns interessieren könnte, dann halt in dem Sinne objektiv ist oder nicht.
Also einerseits, jeder ist seines Timelines Schmied, ein schöner Spruch, den du da gesagt hast. Wir bleiben in der Filterbubble, aber irgendwie gibt es doch eine objektive Ebene dann durch diese Algorithmen, die sozusagen in der Metaebene das auswerten?
Na, ich sag mal so, es gibt ja zwei Ebenen bei der Diskussion. Also erstmal begeben wir uns ja freiwillig in eine Art Filterblase. Das heißt, wir suchen uns ja selber aus, welche Freunde, welche Leute, denen wir folgen, die uns irgendwie interessieren, also wie die quasi unseren Nachrichtenstrom kuratieren. Und darauf kommen dann nochmal Algorithmen. Also Hack nennt das die Interpretation der Abstraktion. Das heißt also, soziale Netzwerke versuchen zu berechnen, was uns interessieren könnte. Und das ist dann eben der Punkt, der sich unserer Kontrolle entzieht. Und dadurch passiert halt Folgendes. Dann wird halt quasi diese selbstgewählte Filterbubble, die wir uns da zusammengeschneidert haben, halt nochmal verzerrt. Das heißt, irgendwie dieser Nachrichtenstrom nochmal kuratiert. Und wie gesagt, also dann lässt sich drüber streiten, ob das dann in dem Sinne eine Objektivität widerspiegelt. Man hat das gesehen bei dieser Diskussion um die Facebook-Emotionsstudie, die da ja sehr umstritten war. Seit Juni, Juli wurde dann klar, dass Facebook Experimente am lebenden Algorithmus eigentlich durchgeführt hat. Okay, Cupid hat dann nachgesteuert, gesagt, wir machen auch sowas Ähnliches. Das heißt, man hat jetzt dann eine Gewissheit, dass an Algorithmen im Live-Betrieb herumgeschraubt wird, also während wir sie benutzen. Und das schürt Unwohlsein. Ich würde sagen, zu Recht, weil dann der Nutzer natürlich ein Stück weit Versuchskaninchen wird. Und vielleicht, also eine Sache noch, was dann auch noch hinzukommt. Twitter hat ja jetzt angekündigt, Meldungen, die nicht abonniert sind, dann trotzdem auch in die Timelines einzuspeisen. Das sorgt natürlich für zusätzliche Irritation, weil wir halt denken, dass unseren Einstellungen gemäß da Nachrichten wiedergespiegelt werden und wir da ein objektives Bild bekommen. Und das wird dann ja zusätzlich nochmal verzerrt, wenn da Dinge auftauchen, die wir vielleicht so gar nicht gewollt haben.
Jetzt gibt es verschiedene Motivationen, warum diese Algorithmen sozusagen bearbeitet werden von den Firmen. Das sind Ansprüche, die von der Gesellschaft sie herangetragen werden. Das sind natürlich auch profitorientierte Unternehmen. Wie schätzt du denn den Vorwurf von Zeynep Tofekci ein, dass Algorithmen da ganze Bevölkerungsschichten diskriminieren? Findet das wirklich statt?
Sagen wir mal so, also das ist vielleicht eine etwas große Keule. Also Frau Tofekci packt da richtig schwere rhetorische Geschütze aus, spricht da auch von Algorithmenzensur, lässt zumindest mal den Begriff fallen. Sicher, also es ist sicher so, Social Media bildet natürlich eine Alternative zu klassischen Medien. Die sind schneller, die sind direkter. Das spielt für Bürgerjournalismus und Graswurzeljournalismus natürlich eine große Rolle. War sicherlich auch wichtig bei Protesten und Konflikten, wie man am Arabischen Frühling und im Gezi-Park halt irgendwie gesehen hat. Da hat sich ja Frau Tofekci auch viel mit beschäftigt. Aber es ist eben auch so, dass das ist natürlich, auf der anderen Seite ist es so, dass es ein Risiko immer gibt, wenn man halt seinen Nachrichtenstrom über ein Privatunternehmen organisieren lässt. Weil wenn man ehrlich ist, hat dieses Privatunternehmen natürlich ein Stück weit auch immer ein Geschäftsinteresse. Und das Geschäftsinteresse in diesem Fall spielt dann durchaus damit zusammen, dass man halt vielleicht die Nutzer auch darüber im Dunkeln lassen möchte, wie genau jetzt der Nachrichtenstrom organisiert wird, sprich die Algorithmen.
Welche Alternativen gäbe es denn? Denn wir sind uns ja sicher einig, dass soziale Netzwerke als Meinungsbildungstool heute extrem wichtig sind, auch als Ergänzung zu den klassischen Medien. Aber wir wissen nicht, wie funktionieren die Algorithmen? Was kommt da wirklich bei raus? Also welche Alternativen hätten wir denn?
Die offensichtliche Alternative ist dann natürlich immer zu sagen, ja, wir müssen offene, dezentrale Systeme nutzen. Da gibt's, ist natürlich immer Diaspora, was einem schnell halt irgendwie zur Hand ist als Idee. Da ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass die IS-Kämpfer, also vom Islamischen Staat, dass die jetzt zunehmend auch zu Diaspora umziehen, weil die natürlich folgenden Vorteil da sehen. Die sind dann natürlich schwerer rauszuwerfen als bei einem dezentralen Netzwerk, was wie Facebook oder Twitter einfach sagen kann, okay, gut, Ihr dürft jetzt nicht mehr bei uns mitspielen. Und die Alternative wäre dann halt irgendwie über faire und ethische Algorithmen nachzudenken. Aber diese Diskussion, die beginnt halt gerade erst in dem Sinn. Also Günter Haag schreibt ja, wenn man Tufekcis Kritik an Algorithmen und Netzneutralität so akzeptiert und weiterdenkt, dann wäre der nächste Schritt, staatliche Regulierung von Sortieralgorithmen anzudenken. Aber ob das sinnvoll und wünschenswert ist und im Sinne eines freien Netzes, darüber müsste man dann sicherlich auch noch sprechen.
Ja, das können wir dann hier vielleicht beim nächsten Mal tun. Vielen Dank, Michael Love.